Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Lydia Wünsch und ich lese heute aus meinem Roman Rosis Wunderkind. In diesem geht es um Rosi, die ihren letzten Tag im Gefängnis verbringt, also der Tag vor ihrer Entlassung. Und an diesem Tag reflektiert sie nochmal über ihr gesamtes Leben und wie sie dann schlussendlich ins Gefängnis gekommen ist. Und es hat höchstwahrscheinlich etwas mit ihrem Sohn Almanzo zu tun, der autistisch ist. Rosis Verteidiger wollte auf unzurechnungsfähig plädieren, aber das Gutachten der Rechtspsychologin ergab, dass Rosi genau wusste, was sie tat. Darum kam sie ins Gefängnis und nicht in eine psychiatrische Einrichtung. Ein Glücksfall, wie sich im Nachhinein herausstellte. Die Routine und Einfachheit des Gefängnisses waren die beste Therapie gewesen, die sie je bekommen hatte. Hier gab es kaum Wahlmöglichkeiten. So wusste Rosi, dass sie zu jeder Tageszeit genau das Richtige tat. Es gab nichts, das sie hätte verpassen können, kein Vergnügen, das hinter der nächsten Ecke wartete, aber auch kein Bedauern über verpasste Gelegenheiten. Hier musste Rosi nichts erleben, nichts schaffen, es wurde nicht von ihr erwartet, dass sie sich über etwas freute oder positiv gestimmt war. Es gab auch kein Rasen und kein Hetzen. Nur die immer gleichen Tätigkeiten. Aufstehen, essen, arbeiten, duschen. Abends im Bett noch ein Buch lesen oder Fernsehen. Eintönig und trostlos mögen manche glauben, doch nicht für einen Menschen, der nichts mehr zu finden scheint, das ihm Freude bereiten kann. Erstaunlicherweise war es gerade der einfache Rhythmus im Gefängnis, der Rosi Stück für Stück zurück ins Leben geholt hatte. Als würde die starre Routine das Chaos in ihrem Inneren aufräumen. Die Langsamkeit, mit der hier alles geschah, gab ihr die Möglichkeit, sich selbst wieder zu spüren. Rosi hatte endlich genug Zeit, sich in ihren Träumereien zu verlieren, die sie als Kind so oft hatte und sich als Erwachsene abgewöhnte. Doch nach einiger Zeit kamen die quälenden Gedanken zurück an die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Alles prasselte gleichzeitig auf sie ein und drohte, sie zu erdrücken. In dieser Zeit weinte Rosi viel. Sie fing sogar an, Bücher mit Titeln wie »Selbstliebe für Anfänger« zu lesen. Sie besuchte die Sonntagsmesse bei dem verschwitzten Meschenmoser und versuchte zum ersten Mal in ihrem Leben zu beten. Und dann, irgendwann wenige Monate vor Beendigung ihrer Haftstrafe, kehrte wieder Ruhe ein. Um sie herum wurde es plötzlich ganz still. Sie konnte sich noch daran erinnern, wie es sich anfühlte, allein in ihrer stillen Zelle zu sein. Nachmittags, wenn sie von der Arbeit kam oder abends, wenn um 18 Uhr alle Zellentüren verschlossen wurden. Und sie begann, sich auf diese Zeiten zu freuen. Dann machte sie sich einen Pfefferminztee, gab einen Schuss Milch hinzu und setzte sich vor das Fenster, um den einzigen Baum zu betrachten, der sich im Innenhof befand. Oder sie legte sich ins Bett, streckte ihre Beine nach oben aus und wackelte mit den Füßen, während sie eingehend die graue Betondecke nach möglichen Unebenheiten absuchte. Manchmal machte sie dabei auch Dehnübungen, die ihr wieder von der Rückbildungsgymnastik einfielen. Beine strecken, Füße flexen, strecken, flexen, strecken. Sie versuchte, mit ihren Händen bis zu den Füßen zu kommen, aber der Schmerz, den sie dabei im unteren Rücken spürte, ließ sie erschrocken nach oben fahren. Sie probierte es wieder, diesmal etwas sanfter, und freute sich bald an der Übung und den Fortschritten, die sie machte. Irgendwann konnte sie sogar mit den Fingerspitzen ihre Zehen umfassen und spürte dabei nur noch ein angenehmes Ziehen im Rücken. Es war einer dieser Abende voller Stille, als sie zum ersten Mal Frau Dr. Engelberts Stimme hörte. Rosi saß gerade in ihrer Zelle und suchte konzentriert ihre Haarsträhnen nach Spliss ab. Zunächst war es nur ein leises Wispern. Erschrocken hatte Rosi sich umgesehen, doch außer ihr war keiner im Raum. Also widmete sie sich weiter ihren Haarsträhnen. Erst als das Wispern lauter wurde, ging sie auf die Suche nach einer möglichen Quelle. Sie legte ihr Ohr an die schwere Eisentür und lauschte, aber die Geräusche schienen auch nicht von draußen zu kommen, weder von der knisternden Sprechanlage noch von den Wärterinnen, die in regelmäßigen Zeitabständen ihre Kontrollgänge machten. Es dauerte eine ganze Weile, bis Rosi klar wurde, dass die Stimme aus ihrem eigenen Inneren kommen musste. Sie hatte ihre innere Stimme so lange nicht mehr wahrgenommen, dass sie keine Ahnung hatte, wie sie sich anhören würde. Und dass sie ausgerechnet den warmen, aber immer professionellen Tonfall ihrer früheren Therapeutin haben könnte, erstaunte sie. Sie legte sich auf das Bett und schloss die Augen. Geduldig wartete sie, bis sie wieder zu hören sein würde, aber jetzt dauerte es eine Zeit lang, bis Frau Dr. Engelbert sich wieder meldete. »Da sind Sie ja«, war das Erste, das Rosi verstand. »Schön, Sie zu sehen. Wir sollten es bei Gelegenheit mal wieder mit dem Wutkissen probieren. Was meinen Sie?« Rosi wusste nicht, ob man einer inneren Stimme in Gestalt einer Therapeutin antwortete, also sagte sie zunächst nichts. Erst als mit der Stimme auch die Bilder von Frau Dr. Engelberts schmalem Gesicht mit den aufmerksamen braunen Augen auftauchte, versuchte Rosi es mit einer Antwort. »Lieber nicht das Wutkissen«, sagte sie zu ihr und freute sich über ihre eigene Entschlusskraft. »Ich würde lieber reden.« Frau Dr. Engelbert nickte und Rosi begann. Zögerlich und wirr anfangs, dann immer klarer. Sie versah ihre Erzählungen mit immer mehr Details und schmückte sie aus, manchmal so sehr, dass sie sich gar nicht mehr sicher war, ob sie noch die Wahrheit erzählte und Frau Dr. Engelbert nicht vielleicht ein verzerrtes Bild von ihrer Geschichte bekam. Dann ging Rosi gedanklich ein paar Schritte zurück und versuchte, sich besser zu erinnern. Sie probierte eine neue Perspektive aus, verwarf die alten Gedanken oder schob sie nur beiseite, um sie an anderer Stelle wieder einzufügen, bis die Geschichte irgendwann komplett vor Rosi lag, wie ein Roman, der nur in ihrem Inneren existierte. Sie spürte, dass es jetzt nichts mehr hinzuzufügen gab. Sie hatte den letzten Punkt gesetzt und war nun zufrieden und wehmütig zugleich. Der Prozess des Erzählens war intensiv gewesen. Manchmal hatte sie gelacht, oft hatte es geschmerzt, aber es war befreiend. Und jetzt, da es vorbei war, wusste Rosi gar nicht mehr, wie sie alleine mit der Stille auskommen sollte. Und so blätterte sie von Zeit zu Zeit in der fertigen Geschichte in ihrem Kopf und las Frau Dr. Engelberg Auszüge daraus vor. Heute, am Tag vor ihrer Entlassung, ist Frau Dr. Engelbert stiller als sonst. Aufmerksam beobachtet sie Rosi, während diese ihrer Arbeit in der Bäckerei nachgeht und um 11:30 mit Francesca im Pausenraum zu Mittag isst. Als Rosi noch regelmäßig zu Frau Dr. Engelbert in die Praxis kam, hatte sie das immer sehr nervös gemacht. Aber mit den durchdringenden Blicken der imaginären Frau Dr. Engelbert kommt Rosi gut klar. Sie weiß mittlerweile, dass die Therapeutin das tut, um herauszufinden, wie es Rosi gerade geht. Und das ist heute besonders wichtig, denn ab morgen wird sich alles ändern. Rosis ganze Routine wird empfindlich gestört werden. Denn dann kommt die rücksichtslose Realität zurück, die sich kaltschnäuzig zwischen Rosi und ihre Stille schieben wird. Und Frau Dr. Engelbert möchte sichergehen, dass Rosi darauf vorbereitet ist. Je weiter dieser letzte Tag fortschreitet, desto weniger kann Rosi verhindern, dass die Gedanken sich zurück in ihr Inneres schieben und die Vergangenheit wieder vor ihr auftaucht, wie ein Film auf einer übergroßen Leinwand. Es ist der Film ihres eigenen Lebens und sie kann sich noch nicht entscheiden, ob sie ihn mag. Eine Tür, die man hinter sich schließen kann. Mittags, nach der Arbeit, geht Rosi wie immer zuerst unter die Dusche, um die Mischung aus Schweiß und Mehl abzuwaschen. Bis zum Abend um 18 Uhr dürfen sich die Insassinnen nun frei auf ihrem Stockwerk bewegen, um zu duschen, ihre Wäsche zu waschen oder sich in der Gemeinschaftsküche etwas zu kochen. Fast fühlt es sich wie ein normales Leben an, das eben nur auf wenige Quadratmeter reduziert ist. Die anderen Bäckerinnen haben den Duschraum bereits verlassen, nur Rosi bleibt noch einen Moment länger unter dem warmen Wasserstrahl. Sie schließt die Augen und sieht wieder Frau Dr. Engelbert vor sich, die sich den Vormittag über im hintersten Winkel ihrer Wahrnehmung versteckt gehalten hat. »Wollen Sie jetzt darüber sprechen?«, fragt Frau Dr. Engelbert. Rosi schüttelt den Kopf so heftig, dass das Wasser aus ihren langen Haaren nach allen Seiten spritzt und die Tropfen an den Glaswänden der Duschkabine noch einen Moment verzweifelt hängen bleiben, bevor sie hinabfallen. »Noch nicht«, flüstert Rosi und Frau Dr. Engelbert nickt. »Sie können mir auch ein anderes Kapitel aus Ihrer Geschichte erzählen.« Rosi dreht den Wasserhahn ab und steigt aus der Dusche. Während sie sich ein Handtuch umwickelt, blättert sie in Gedanken die Seiten ihres inneren Buches durch. Sie sieht in dem beschlagenen Spiegel und nickt ihrem schemenhaft erkennbaren Bild darin zu. Sie hat sich entschieden. Vielleicht, weil es ihr zeitlich passend scheint, für einen sonnigen Junimorgen wie heute. Rosi war gerade 18 Jahre alt und erst kürzlich von zu Hause ausgezogen. Sie saß auf dem Fensterbrett ihrer kleinen Mietwohnung im Münchner Norden und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Genüsslich blies sie den Rauch aus ihrer Lunge und schnippte die Asche der Zigarette in den Innenhof. Heute Abend würde sie mit Gitter ausgehen. Sie freute sich darauf und überlegte gerade, wie sie sich die Haare frisieren würde, als es an der Tür klopfte. Schnell warf sie die Zigarette aus dem Fenster und wedelte noch ein paar Mal mit der Hand durch die Luft, um den Rauch hinaus zu befördern. Dann schloss sie das Fenster und versprühte ihr neues Parfüm im Raum, das sie in dem Drogeriemarkt gekauft hatte, in dem sie seit einiger Zeit als Verkäuferin arbeitete. Eigentlich war das viel zu auffällig. Frau Dr. Kräupel würde mit Sicherheit sofort bemerken, dass sie nur versuchte, den Zigarettenrauch zu übertünchen. Das Klopfen wurde intensiver. »Frau Frank, sind Sie da?«, rief Hildegard Kräupel. »Blöde Frage«, dachte Rosi. »Sie hat mich doch reingehen sehen.« Sie entschloss sich, das Fenster doch wieder zu öffnen und ging dann endlich zur Tür. Das mürrische Gesicht ihrer Vermieterin blickte ihr entgegen. Ohne zu fragen, ging sie an Rosi vorbei in ihr Zimmer und sah sich ungeniert um. Rosi verdrehte die Augen und folgte ihr. »Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Sie mit dem Treppenhausputz dran sind«, sagte Frau Kräupel, während sie den Raum musterte. Kurz blieb ihr Blick an dem geöffneten Fenster hängen, dann sah sie abrupt wieder zu Rosi und betrachtete sie von oben bis unten. »Haben Sie vor, heute auszugehen?« Rosi zuckte mit den Schultern. »Na, Sie riechen so nach Parfüm.« »Ach, das!« Rosi beeilte sich und holte ihren neuen Flakon hervor. »Habe ich mir neulich bei der Arbeit mitgenommen. Ich krieg die Sachen ja ein bisschen günstiger, sonst hätte ich mir nie so ein teures Parfüm gekauft.« Rosi las, was auf dem hellblauen Fläschchen stand. »Das ist sogar so ein Eau de Toilette. Nicht das billige Zeug, das man sonst für ein paar Mark bekommt. Haben wir ganz neu reinbekommen. Wollen Sie mal riechen?« Sie hielt Frau Kräupel das Parfüm unter die Nase. Misstrauisch beugte Hildegard Kräupel sich vor und roch an der Öffnung der Flasche. »Hm«, sie verzog das Gesicht. »Na, zu Ihnen passt das.« »Ich kann Ihnen gerne auch eins mitbringen«, sagte Rosi. »Nein, lassen Sie mal.« Frau Kräupel stemmte energisch ihre Hände in die Hüften, fast so, als wollte sie gleich losschimpfen. »Wann sollte ich das schon tragen?« Es klang wie ein Vorwurf. Rosi wusste darauf ehrlich keine Antwort. Unschlüssig sprühte sie ein wenig von dem Parfum auf ihr Handgelenk und roch daran, in der Hoffnung, Frau Kräupel hätte ihre Stippvisite für heute beendet. Sie wollte sich für den Abend unbedingt noch die Nägel lackieren und hatte keine Zeit mehr, sich zu unterhalten. Den Nagellack hatte sie sich auch in dem Drogeriemarkt besorgt, ein sattes Rot, passend zum Lippenstift. Aber was sollte sie bloß anziehen? Am besten waren wohl die hautengen schwarzen Leggings. »Also, ich werd dann mal«, unterbrach Frau Kräupel Rosis Gedanken. »Sie haben es hier ja ganz ordentlich.« Sie nickte fast anerkennend. Ein größeres Lob konnte man von ihr nicht erwarten. »Und wie ich sehe, halten Sie sich auch an das Rauchverbot.« »Na bitte.« Rosi war erleichtert. Sie setzte ein breites Lächeln auf, als sie Frau Kräupel zur Tür begleitete und versprach, sich morgen um das Treppenhaus zu kümmern. Als Frau Kräupel endlich weg war, atmete Rosi tief durch. »Freiheit ist eine Tür, die man hinter sich schließen kann«, dachte sie. Kein Kinderlärm von ihren vier jüngeren Geschwistern, keine nervtötende Mutter, die ständig etwas von Rosi wollte. Seit 2 Monaten zählten nur sie und ihr Leben. Rosi ging in ihr kleines Bad und betrachtete sich im Spiegel. Sie nahm eine Bürste und begann, ihr langes, dunkles Haar zu kämmen. Auf das war sie besonders stolz. Rosi hatte schon immer sehr dickes Haar gehabt. Ihre jüngere Schwester Theresa war deswegen neidisch auf sie gewesen. Auch ihre Mutter hatte Rosi nicht gern mit langen Haaren gesehen. »Geh und lass dir die Haare schneiden«, hatte sie einmal zur 11-jährigen Rosi gesagt. Sie gab ihr Geld und Rosi stapfte zum Friseur des Wohnviertels. In ihrer Tasche trug sie ein Bild, das sie aus der Bravo ausgeschnitten hatte. Eine Frau mit einem frechen Bubikopf, hinten waren ihre Haare allerdings noch schulterlang. Als Rosi an diesem Tag vom Friseur zurückkam, fühlte sie sich einfach nur wunderschön. Immer wieder fuhr sie sich mit den Fingern durch die langen Haare am Hinterkopf und tanzte vor dem Spiegel im Hausflur auf und ab. Rosi sah mit ihrer neuen Frisur so hübsch aus, da konnte selbst die Mutter nicht böse sein. »Das sieht ja allerliebst aus«, sagte sie, »wie eine feine Dame.« Rosi lachte glücklich, vor allem aber war sie erleichtert, dass es nicht den erwarteten Ärger gab. Die Mutter kam näher und fuhr Rosi durch die Haare. »Aber da hinten könnte man es ein bisschen kürzer machen. Findest du nicht?« Rosi schüttelte den Kopf, während die Mutter bereits die Küchenschere holte. »Ich finde, es ist gut so«, betonte Rosi. »Nur ein bisschen«, sagte die Mutter, »einen halben Zentimeter vielleicht.« Rosi näherte sich langsam. »Ein bisschen?« »Ja. Stell dich vor den Spiegel, dann kannst du sehen, dass ich nicht zu viel abschneide.« Rosi beobachtete ihre Mutter misstrauisch im Spiegelbild. Als ihre Mutter die Schere ansetzte, zuckte sie zusammen. »Nicht zu viel«, mahnte sie noch einmal zur Sicherheit. »Nur ein bisschen«, wiederholte die Mutter mit ausdrucksloser Miene und schnitt los. In wenigen Sekunden waren die langen Haare weg. Rosi wollte auf ihre Mutter einschlagen, doch diese drehte sich einfach um und schmiss Rosis Haare in den Mülleimer. Verzweifelt fuchtelte Rosi mit den Händen in der Luft herum. Eine halbe Stunde lief sie weinend und schreiend durch die Wohnung und beschimpfte ihre Mutter, doch diese schenkte ihr keine Beachtung mehr. Schließlich legte Rosi sich in ihr Bett, sie rollte sich in ihre Decke ein und weinte so lange, bis sie erschöpft einschlief. Rosi legte ihre Bürste weg. Gedankenverloren fuhr sie sich noch einmal durch ihr Haar. Niemand würde sie mehr zwingen können, es abzuschneiden. Sie zwirbelte ihr Haar nach oben und probierte verschiedene Frisuren und Posen vor dem Spiegel aus, bis sie es schließlich offen auf ihre Schultern fallen ließ. So war es perfekt. Später am Abend geht Rosi mit Gitter aus und in der Disco lernt sie dann Toni kennen, in den sie sich sehr verliebt und einige Jahre später mit ihm einen Sohn bekommt Und zu diesem Kapitel springe ich nun. Das Kapitel heißt Das goldene Kind. In der Nacht, in der Almanzo geboren wurde, gab es ein schreckliches Unwetter. Donner und Blitze ließen die Erde für einen Moment erzittern, als wollten sie ihre Bewohner in ihre Schranken weisen und sie daran erinnern, dass sie hier nur geduldet waren. Rosi lag 12 Stunden in den Wehen, bis es zu einem Geburtsstillstand kam und der Arzt entschied, einen Kaiserschnitt zu machen. Am nächsten Morgen schien die Sonne so freundlich, als wäre nichts gewesen. Es war Ende April und die Knospen der Blüten an den Bäumen und Sträuchern hatten bereits zu sprießen begonnen. Es sollte ein sehr heißer Sommer werden. »Sie haben einen prachtvollen Jungen«, sagte die Hebamme, nachdem Rosi aus der Narkose erwacht war. »Wollen Sie ihn nehmen?« Rosi sah das zerbrechliche Gesicht ihres Sohnes, das in einem kleinen Bett neben ihrem lag, und spürte die Schmerzen des Kaiserschnitts. Es fühlte sich an, als hätte man sie mit einem Brotmesser aufgeschlitzt. Als Rosi versuchte, ihren Arm zu heben, bemerkte sie, dass er zitterte. »Lieber nicht«, sagte sie, »ich lass ihn vielleicht fallen.« Die Hebamme hob eine Augenbraue und wandte sich zu Toni um, der am Bettrand stand. »Wollen Sie?« Erschrocken schüttelte Toni den Kopf. »Er schläft doch gerade so schön, da will ich ihn nicht wecken.« Nun rutschte auch die zweite Augenbraue der Hebamme nach oben. Noch Jahre später hatte Rosi die Szene vor Augen und wann immer sie daran denkt, schämt sie sich heute. Was musste die Frau wohl von ihnen beiden gedacht haben? Was für schreckliche Eltern, die ihr Neugeborenes nicht in den Arm nehmen wollten. Dabei war es einfach nur die Ehrfurcht zweier sehr junger Menschen, die mit einem Mal realisierten, dass sie nun für ihr restliches Leben an dieses kleine Wesen gebunden sein würden. So zerbrechlich Almanzo in seinem Bettchen auch aussah, so viel Macht besaß er doch bereits über die beiden, und das nur durch den Umstand, dass er existierte. In diesem ersten Sommer mit Almanzo fand Rosi ihr Glück darin, im Liegestuhl unter einem Sonnenschirm zu sitzen, mit Almanzo auf ihrem Schoß. Er war kein forderndes Kind, aß gut und schlief viel. Er schrie nur sehr wenig und wenn er wach war, sah er meist verwundert auf diese Welt, in der er sich nie ganz zu Hause fühlen würde. Nur selten streckte er die Arme nach seiner Mutter aus und wollte gehalten werden. Statt zu weinen und zu schreien, beobachtete er sehr viel. So konnte er stundenlang im Buggy sitzen, ohne einen Mucks von sich zu geben, so lange, bis Rosi ihn herausholte, um ihn zu füttern oder zu wickeln. Rosis Narben halten schnell und Tonis Angst davor, das Baby kaputt zu machen, verging, nachdem er sich das erste Mal getraut hatte, es auf den Arm zu nehmen. So verbrachten sie friedliche Monate in ihrer alten Wohnung am Stadtrand. Es war ein verwittertes Dreiparteienhaus mit einem großen, verwilderten Garten, in dem Kastanienbäume wuchsen. Rosi liebte dieses alte Haus und noch viel mehr den Garten, in dem sie die meiste Zeit des Sommers mit Almanzo verbrachte. Die kleine Familie wohnte im oberen Stockwerk, wo sie 2 Zimmer, eine kleine Küche und ein Bad für sich hatte. Darunter wohnten Tonis Eltern. Die Wohnung war ein Ankerpunkt der Familie. Dort lebten sie bereits, seitdem sie vor vielen Jahren nach Deutschland ausgewandert waren. Damals waren Toni und seine Geschwister noch Kinder gewesen. Nun war Toni der Erste, der für Nachwuchs in der nächsten Generation gesorgt hatte. Entsprechend viel Aufmerksamkeit bekamen Rosi und Almanzo in der Anfangszeit. Vor allem Tonis Mutter Carmella konnte nicht genug davon bekommen, Almanzo mit sich herumzutragen und ihn abzuküssen. Sie kochte Babynahrung und stärkte die weißen Laken, in denen Almanzo die meiste Zeit friedlich schlafen sollte. Er hatte ein kleines, spitzes Gesicht, wie es in der Familie üblich war. Außerdem feine Züge und helles Haar, das im Laufe der Zeit einen goldbraunen Ton annahm. Rosis goldenes Wunderkind. Ihre Arbeit an der Kasse des Drogeriemarktes vermisste Rosi kein bisschen. Stattdessen kochte sie die verschiedensten Breie für Almanzo und fuhr in dem Buggy stundenlang spazieren. Es störte sie auch nicht, dass Toni wenig zu Hause und sie immer öfter alleine mit Almanzo war. Nachdem sich Tonis Familie erst einmal an das Baby gewöhnt hatte, ebbte die Euphorie langsam ab. Alle gingen wieder ihrer Arbeit und ihren gewohnten Tätigkeiten nach, Rosi fühlte sich aber nicht einsam. Sie erzählte einfach Almanzo alles, was sie bewegte, und es reichte ihr völlig, ihn als stillen Zuhörer zu haben. Doch so schön diese erste Zeit auch war, so war Rosi auch eine besorgte Mutter. Ein Insektenstich konnte sich zu einer schlimmen Entzündung entwickeln, eine Grippe nur der Anfang einer schweren Krankheit sein. Regelmäßig ließ sie sich von ihrem Kinderarzt bestätigen, dass sie einen gesunden Jungen habe. Und tatsächlich, Almanzo wuchs und gedieh zunächst, wie man das von Kindern erwartete. Rosi wollte alles richtig machen, sie las in dieser Zeit unzählige Bücher über Kindererziehung und achtete genau darauf, dass Almanzo sich altersgerecht entwickelte. Und das tat er. Abgesehen von ein paar kleinen Verzögerungen lernte Almanzo im verregneten Sommer darauf zu laufen und fing an, seine ersten Worte zu brabbeln. Doch die minimalen Verzögerungen machten Rosi nervös und so landeten die beiden regelmäßig bei ihrem Kinderarzt. »Wenn Almanzo hinfällt, dann stützt er sich nicht mit den Händen ab und schützt sein Gesicht«, erklärte Rosi dem Arzt. »In meinem Buch steht aber, dass das ein Reflex ist, den Kinder ganz automatisch entwickeln.« »Sie haben ein aufgewecktes Kerlchen. Seien Sie doch mal zufrieden«, erwiderte der Arzt. Rosi hatte Almanzo auf dem Schoß und spielte mit seinen Locken. Es war ihr unangenehm, dass der Arzt glauben könne, sie zweifle an ihrem Kind. »Ich weiß, dass er intelligent ist. Er ist so neugierig. Wenn wir zu Hause sind, dann räumt er sämtliche Schubladen aus. Er will alles um sich herum erkunden und nimmt auseinander, was er in die Finger bekommt. Es ist nur so, dass er manchmal etwas abwesend ist. Es gibt zum Beispiel Tage, da kann ich ihn noch so oft rufen, aber er reagiert einfach nicht. Manchmal denke ich sogar, er hat verlernt, was er am Tag davor noch konnte.« Rosi seufzte, Ich kann das irgendwie so schlecht erklären. »Es ist normal, dass junge Mütter überbesorgt sind. Sie werden sehen, bei ihrem zweiten Kind werden sie die Ruhe selbst sein«, beschwichtigte der Arzt mit einem warmherzigen Lächeln. Und Rosi beschloss, das nagende Gefühl, irgendetwas könne nicht stimmen, von nun an beiseite zu schieben und ihr Glück einfach zu akzeptieren. Erst als Almanzo in den Kindergarten kam, fing das nagende Gefühl in Rosi wieder an zu bohren. Die anderen Kinder weinten am ersten, manche auch noch am zweiten Tag. Spätestens am dritten Tag allerdings spazierten sie neugierig und fröhlich in den großen bunten Raum, in dem es so viel für sie zu entdecken gab. Almanzo hingegen weinte nicht nur am ersten und am zweiten Tag, sondern 2 Wochen lang. Er klammerte sich an Rosi und schrie so herzzerreißend, dass es selbst der jungen Kindergärtnerin Alina die Tränen in die Augen trieb. Und so entschied Rosi zunächst, bei ihrem Sohn zu bleiben, bis er sich an den Kindergarten gewöhnt hätte. Sie spielte mit Almanzo in der Bauklotzecke oder las ihm in der Leseecke vor. Manchmal kamen andere Kinder neugierig dazu, setzten sich neben Almanzo, wenn Rosi vorlas, oder wollten dabei helfen, einen Turm aus Bauklötzen zu bauen. Almanzo mochte das allerdings nicht. »Lass das oder geh weg«, rief er wütend und schubste die Kinder beiseite. »Wir müssen es versuchen«, sagte Alina nach einer Woche zu Rosi. »Meine Chefin sagt, sie sollen jetzt einfach mal gehen. Er wird sich schon an uns gewöhnen.« Sie klopfte Rosi aufmunternd auf die Schulter und schob sie aus der Tür, hinter der Almanzos Schreie noch lange zu hören waren. Als Rosi vor dem Kindergarten stand, wusste sie zunächst nichts mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anzufangen. Unschlüssig schob sie ihre Hände in die Manteltaschen und sah sich um. Es war ein grauer Herbsttag mit leichtem Nieselregen, aber immer noch recht warm. Rosi atmete die frische Luft ein und ging schließlich los, ohne zu wissen, wohin. Wie automatisch zog es sie in den nahegelegenen Wald mit den hohen Fichten? Wann war sie eigentlich zuletzt alleine spazieren gegangen? Oder hatte überhaupt irgendetwas ohne Almanzo gemacht? Als hätte er mich einfach verschluckt, dachte sie. Toni hingegen ging öfter abends mit Freunden auf ein oder auch mehrere Biere aus, während Rosi Almanzo zu Bett brachte. Seine Schlafenszeit nutzte sie, um seine Spielsachen aufzuräumen und Hausarbeiten zu erledigen. Zeit für sich nahm sie sich eigentlich nicht. Rosi spürte den Nieselregen auf der Haut und lauschte dem Rauschen des Windes in den Bäumen. Ein wohliger Schauer überkam sie nun. Bald würde sie wieder mehr Freiheiten haben. Sie könnte in Ruhe zum Friseur gehen oder einfach nur ein heißes Bad nehmen. Mit sich alleine sein. Sie hatte völlig vergessen, wie sehr sie das brauchte. Als sie zum Kindergarten zurückkam, summte Rosi vergnügt vor sich hin. Doch als sie die Tür zum Raum öffnete, in dem Almanzos Gruppe spielte, kauerte ihr Sohn stumm am Boden. Sobald er sie sah, fiel er ihr wimmernd in die Arme. »Was ist passiert?« Rosi hob Almanzo hoch. Seine Hose war nass und sein Gesicht gerötet. »Er hat die ganze Zeit geschrien«, sagte Alina, die sich mit gerunzelter Stirn näherte. »Ich konnte ihn auch nicht von der Tür wegbekommen. Sogar die Chefin kam zwischenzeitlich und hat es versucht. Aber irgendwann musste ich mich auch mal wieder um die anderen kümmern.« Hilflos hob Alina die Schultern. »Ich wusste wirklich nicht, was ich noch machen soll.« Rosi drückte Almanzo an sich, der sein Gesicht in ihren Hals vergrub und seine kleinen Arme so fest an sie presste, dass es ihr fast die Luft abschnürte. Er zitterte am ganzen Körper. Rosi fuhr ihm über den Rücken und wiegte ihn hin und her. Alina wollte noch etwas sagen, aber Rosi hob abwehrend die Hand. »Ich glaube, es ist jetzt erst einmal genug. Wir verabschieden uns für heute«, sagte sie und ging. Sie trug Almanzo, der vor lauter Erschöpfung auf ihrem Arm einschlief, den ganzen Weg nach Hause. Die Schwierigkeiten mit Almanzo, die in diesem Kapitel nur angedeutet werden, werden im Laufe der Zeit immer größer und besorgniserregender und schließlich raten Rosi auch die Pädagogen, dass sie ihn zum Arzt bringen sollte, und daraufhin beginnt dann eine Odyssee an Arztbesuchen, bis schlussendlich die Diagnose Autismus erfolgt.